Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Kolleginnen euch vielfältige Bücher zu unterschiedlichen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schaschenkschuk.
Mein Name ist Linda Donalies und ich sage auch direkt das Thema. Wir haben uns heute für Reihen entschieden und es ist unglaublich viel. Also es gibt wirklich richtig, richtig viele tolle Reihen. Deswegen stellen wir uns jetzt auch nur schnell vor und machen dann direkt weiter. Ich freue mich total, dass wir heute zu viert sind. Mit dabei ist nämlich auch noch
Daniela Röcher-Büdenbender. Ich bin auch total froh, dabei sein zu dürfen und bin ganz gespannt, einen Podcast aufzunehmen.
Ich bin Sabine Flecke und ich starte mit einem Sachbilderbuch aus der Reihe Ganz nah bei mir von Kosmos Natur von Anfang an. Und den Band, den ich mitgebracht habe, der heißt Tiere der Nacht. Im Gegensatz zu den anderen Sachbilderbüchern, die es im Moment so gibt, setzt dieses Buch mehr auf Fotos. Sonst hatte man ja mehr so diese Retro-Zeichnungen. Die Fotos gefallen mir aber sehr gut, die sind qualitativ sehr hochwertig und es gibt immer eine Nahaufnahme vom Tier und eine Detailaufnahme. Und die Detailaufnahme finde ich total klasse.
Und blätter doch mal rein.
Ja, zum Beispiel hier bei diesem Igel. Ja, da sieht man einmal den Igel im
Putzig,
Ganzen,
ja.
Und dann, wie er so eingerollt ist und nur so mit der Nase aus dieser Kugel rausguckt und so ein kleines Pfötchen sieht fast aus, als ob er winkt. Und dann kann ich euch auch gleich zeigen, was mir noch besonders gut gefallen hat, nämlich das Buch ist so für Kinder ab 4 Jahre und es ist immer eine Abteilung, da steht, so groß ist ein Igel im Vergleich zu dir oder ein Glühwürmchen oder was auch immer. Und dann sieht man so ein stilisiertes Kind, ein 4-jähriges und daneben halt ein Schattenriss von dem Tier. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das Kind sich das dann besser vorstellen kann, denke ich. Ne? Und es hat so eine direkte Verbindung dazu.
Und es sieht auch total strukturiert aus, die Seite.
Ja, die sind sehr übersichtlich. Es ist immer eine Doppelseite zum Thema. Und es gibt verschiedene Rubriken. Also einmal steht da immer, ob es sich um Säugetier oder Insekt oder so handelt. Dann gibt es eine Überschrift, die witzig ist. Zum Beispiel hier ein Kaktus auf 4 Beinen beim Igel. Ein Mini-Steckbrief. Eine Sache, die man sich merken sollte. Hier, die heißt immer, merk dir mal. Seine spitzen Stacheln schützen den Igel vor Feinden. Ich meine, das ist ja altersgemäß, ne? Und dann, was er halt so frisst, wo er lebt und wie er aussieht. Also ich finde das sehr übersichtlich und es ist nicht überfrachtet. Und ich finde auch gut, dass hier bei den Tieren der Nacht, dass bei den Tieren der Nacht auch die meisten heimische Tiere sind. Bei dem Band mit den giftigen Tieren ist das naturgemäß nicht so. In Deutschland gibt es nicht so viele giftige Tiere. Aber ich denke, wenn die Reihe weiter fortgesetzt wird, dass sie dann auch den Fokus schon auf den heimischen Tieren lassen werden. Autor ist Dr. Jens Poschadel, der ist Diplombiologe und hat selber Kinder und ich finde, das merkt man bei dem Buch auch.
Okay, dann machen wir mit Bilderbüchern und Tieren weiter und zwar mit der Reihe von Zee Neuert und Christiane Hansen, Henry und Henriette. Das fängt an mit Wie Henry Henriette fand, dann feiern die beiden zusammen Weihnachten und der aktuelle Titel ist Henry und Henriette fahren in die Ferien. Das erste ist 2018 erschienen und dann kam jedes Jahr eins raus. So, also der Henry, der wohnt mit Bauer, Schwein, Pferd, Katze und 4 Kühen auf dem Bauernhof. Der kocht total gerne und hat irgendwann das Problem, dass ihm ein Ei für das perfekte Frühstück für den Bauern fehlt. Und dann ist es total niedlich. Also er geht dann zu den Tieren und fragt die halt und wie das Pferd dann drückt und dann kommen aber auch nur Pferdeäpfel. Also da müssen dann auch Erwachsene mal schmunzeln. Letztendlich muss er eine Anzeige aufgeben, weil es gibt halt kein Tier, was ihm ein Ei legen kann. Und dann kommen auch Tiere, also Krokodil, Schnecke und Kröte und legen auch Eier, ist aber jetzt nicht ganz so der Geschmack des Bauern. Und dann kommt Henriette und sie legt das perfekte Ei. Und weil das Schwein gerne auch noch ein Ei hätte und Henriette nur ein Ei pro Tag legen kann, bleibt sie noch einen Tag und dann noch ein und dann ganz viele, bis Henry irgendwann fragt, ob sie nicht für immer bleiben möchte und sie dann irgendwann fragt, ob sie nicht auch mal ein Mama-Ei legen soll. Das ist dann der Henrik. Ja, es ist total süß, wie die beiden auf dem Baum sitzen. Genau, die Geschichten sind total bunt, fröhlich gezeichnet. Es gibt die Haupthandlung und dann hat man auch immer noch so ein bisschen mehr.
Ja, ich blätter hier gerade so rein. Man sieht unglaublich viel auf den Bildern. Unter anderem sind hier beim Buch in die Ferien auch schon die Küken dabei. Also hat das mit dem Mama-Ei scheinbar geklappt. Und ganz viele kleine Details, wie die kleinen Igel auch in die Ferien fahren. Und ein Regenwurm, der auf jeder Seite auftaucht und alles Mögliche veranstaltet. Also ein richtig schönes Guckbilderbuch.
Genau, ich finde, die Texte sind sehr gut verständlich. Also ich habe es jetzt angefangen mit meiner Tochter zu lesen, die ist 2,5. Aber auch der 6-Jährige hat sich immer mal wieder dazugesetzt. Man hat ganz viele Familiensituationen dann auch bei dieser Ferienreise, dass der Henry packt halt alles, ne? Die Henriette macht mit dem Traktor, mit dem Bauern gemeinsam den Traktorstart klar. Das fand ich auch sehr gut. Sie repariert dann auch, klappt aber nicht, weil das Ersatzteil fehlt. Als sie dann irgendwann eine Panne haben und am Weiher stranden, wo es auch sehr schön ist, aber der Henry wollte ursprünglich zum Eiffelturm fahren. Und da lassen sich die Kinder dann noch eine total kreative Lösung einfallen, wie sie ihren Papa doch noch glücklich machen können. Ja, also lohnt sich wirklich, die Reihe auszuleihen. Kann man ganz oft mit den Kindern lesen.
Aber ihr habt noch keine Hühner zu Hause.
Nee. Hühner habe ich. Ich glaube, die kriegen wir auch nicht. Ich habe andere Tiere im Fokus.
Meine zweite Reihe heißt Eddie Fox und ist von Antje Sillard. Und es sind flotte Schwarz-Weiß-Illustrationen von Susanne Göhlich da drin. In der uralten Burg von Stormy Castle lebt er, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, Edward, Donald, Darius, Ignaz, Elliot, Graf von Fox und Wood. Aber Gesundheit. Er wird Eddie genannt, dankeschön. Und er lebt da nicht alleine. Dabei ist noch die Fledermaus Tilla, die ist kurzsichtig und kriegt immer Schluck auf, wenn sie aufgeregt ist. Gott sei Dank passiert mir das gerade nicht. Und außerdem noch ein Hausdrache, der heißt Golfo, der ist sehr schusselig und leider hat er seine Feuerspeierei nicht so ganz unter Kontrolle. Außerdem gibt es noch Maman, Gräfin Guinevere von Fox und Wüth, die gerne mit ihrem Graf Edward in der Welt herumreist und Eddie nur so alle paar hundert Jahre mal besucht, ihn dann aber schwer anfängt zu erziehen. Das geht ihm ein bisschen auf den Keks. Sie ist trashig und unheimlich vornehm. Also generell ist Eddie unheimlich froh, dass er so mit seinen Haustieren, sage ich jetzt mal, alleine auf der Burg ist und er hat ein gutes Leben und plötzlich beschließt aber irgendjemand, dass also in dieses Gemäuer eine Schule einziehen soll. Und das findet man nur überhaupt nicht gut. Er ist nämlich früher gemobbt worden in der Schule, bevor er mit 10¾ gestorben ist. Und also er versucht jetzt, die ganzen Schüler loszuwerden, findet dann aber bei den Schülern eine Freundin. Und es ist eine unheimlich skurrile, witzige Geschichte, eine Schulgeschichte. Und ich fand es besonders interessant, auch als Hörbuch. Das wird von Ilka Teichmüller gelesen. Die hat auch schon einen Kinderhörbuchpreis bekommen. Und ich verstehe auch, warum. Weil sie ist eine ganz wunderbare Fledermaus.
Könntest du aber auch machen.
Ja, und dann habe ich noch eine Reihe für die Größeren. Das war jetzt so für Kinder ab 6. Und die Reihe Julius Zebra von Gary Northfield, die ich jetzt vorstelle, die ist für Kinder ab 8 ungefähr. Jeder von euch glaubt wahrscheinlich zu wissen, wie Zebras so sind, oder? Sie fressen immer Gras, sie sind ein bisschen doof und sie werden ständig von Löwen gefressen. Ne? Das gibt's auch zu, das habt ihr gedacht.
Zebras sind aber auch gefährlich. Mich hat mal fast eins gebissen im Zug.
Oh, krass. Hat bestimmt gedacht, du wärst Gras. Naja, aber wir liegen alle falsch. Zebras sind nämlich unheimliche Familienmenschen. Nur der Bruder Brutus geht einem schon mal ordentlich auf die Streifen. Und sie rennen nämlich eigentlich schneller als jeder Löwe und werden deshalb nicht immer von Löwen gefressen. Und ja, sie fressen ständig Gras. Das ist ein witziger Comicroman um dieses Zebra und seine Freunde, die in verschiedene Epochen reisen. Also da passiert immer irgendwas. Einmal kommen Römer vorbei und rekrutieren die jetzt als Gladiatoren. Ja? Und dann werden die auch ein bisschen ausgebildet, damit sie nicht sofort Fallfutter sind für die Gladiatoren. Aber es funktioniert nicht so ganz. Ne? Die sind halt eigentlich relativ friedlich. Sie können dann aber ihr Leben doch noch retten und können dann entkommen. Und das ist lustig und flapsig, abenteuerlich und unheimlich kurzweilig. Und man kriegt auch immer was über die Kultur oder die Epoche mit. Das fand ich auch gut. Der Autor und Illustrator schreibt und zeichnet auch für National Geographic Kids. Also der ist da schon auch so ein bisschen in seinem Thema drin. Und er hat gesagt, Tiere und was sie wohl eigentlich denken wollen, das wäre so sein Lieblingsthema. Es gibt außer den Raufen bei den Römern noch Gerangel bei den Griechen, Boxen bei den Briten und Ärger mit den Ägyptern. Ja, fand ich klasse.
Hört sich auch cool an. Ja.
Klingt witzig.
Genau, und du warst da jetzt gerade schon ein bisschen bei den Älteren. Wir machen jetzt noch einen Sprung weiter zu den Erwachsenen bzw. jungen Erwachsenen. Die Reihe, die ich mitgebracht habe, ist Crooked Kingdom. Der erste Teil ist Lied der Krähen. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal die Grischa-Trilogie gelesen hat. Die steht im Moment bei den Jugendlichen. Die kam so um die 2010er raus. Und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung, die man aber nicht gelesen haben muss, um die zu verstehen. Und es geht darum, dass wir uns in einer richtig dreckigen Industriestadt befinden. Also ich meine NRW pur. Und Cass Brecker ist die rechte Hand eines Bandenchefs und möchte jetzt den Tod seines Bruders rächen und es zu großem Reichtum bringen. Und deswegen heuert er 5 weitere Leute an, um einen mächtigen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt zu befreien. Und was ziemlich cool daran ist, kennt ihr diese, wenn ihr zum Beispiel so Ocean's 11 oder Ocean's 8 schon mal gesehen habt, dann ist das ja immer so, dass man am Ende hat alles geklappt, aber man weiß nicht wie. Und dann gibt es so eine Rückblende, was der alles gemacht hat. Und genau so ist es in dem Buch auch. Und obwohl es aus seiner Sicht spielt und aus der Sicht der anderen, weiß man nicht, was passiert. Und ja, genau, das ist total witzig, weil der ist so mysteriös, dieser Protagonist, dieser Cass Brecker. Der trägt Handschuhe, der will nicht angefasst werden, der hat total das Trauma. Warum, weiß man nicht so wirklich. Es wird immer wieder so angedeutet. Und der frisst so viel in sich hinein, dass man keine Ahnung hat, was überhaupt los ist. Und man trotzdem total viel Spaß dabei hat und es einfach total spannend ist und es am Ende natürlich auch alles Sinn macht. Und diese 5 Leute, die er anheuert, teilweise sind das Freunde von ihm, teilweise kann er die gar nicht leiden und die mögen sich untereinander auch teilweise nicht und teilweise schon. Und das ist so cool geschrieben, weil das halt aus der Sicht von allen ist, dass es einfach richtig viel Spaß macht, weil in einem Kapitel ist man dann, boah, die ist total doof und dann hat man das nächste Kapitel aus ihrer Sicht und ist mir so, boah, die ist voll toll und der andere ist voll doof. Und das macht eigentlich total viel Spaß und das sind 2 Bücher, wobei halt die große Reihe, diese Grischer-Reihe hat auch noch andere, da haben wir King of Scars haben wir auch da, das ist sozusagen der Nachfolgeteil davon nochmal, also es ist eine relativ große Reihe und ist jetzt auch auf Netflix. Also jetzt gerade noch nicht, aber wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es auf Netflix als die Serie Shadow and Bone und das finde ich auch ziemlich cool.
Da bin ich ja mal gespannt, ob die sich an die Vorlage halten, ne? Man hört das ja nicht immer.
Witzigerweise gar nicht, also was man bis jetzt gesehen hat, weil die Serie spielt halt zur Zeit der Grischer-Reihe, aber alle Charaktere aus Crooked Kingdom sind auch dabei, was aber eigentlich keinen Sinn macht, aber sie haben das wohl ziemlich cool gemacht. Ich bin gespannt, also ich freue mich total, kommt am Freitag raus.
Du wirst sie gucken.
Ich werde sie gucken, ja.
Ja, da mache ich weiter mit, passt fast im Anschluss an die dreckige Industriestadt. Und zwar habe ich mitgebracht eine Krimireihe, die in Nordirland spielt und zwar auch in den 80er Jahren, also zur Zeit zu einer Hochzeit der Unruhen dort. Geschrieben von Adrian McKinty, selber aus Nordirland, auch aus so einer Arbeitersiedlung stammend. Und es geht um die Hauptperson Sean Duffy. Das ist der zum Teil Inspektor, wird aber zwischendurch auch immer mal wieder zurückgestuft. Der Reihe, der als einziger katholischer Polizist in der rein protestantischen Polizeieinheit ist. Dadurch schon Probleme hat natürlich. Auf der anderen Seite von seinen katholischen Mitmenschen auch mit skeptisch beäugt wird, wie er denn da überhaupt sich mit den Protestanten vereinen kann. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem dieser Inspektor steht. Und mittlerweile gibt es 8 Bände davon. Es sollten ursprünglich nur 3 sein. Das heißt, nach dem 3. gibt es auch so einen kleinen Break, aber er hat das ganz gut wieder aufgegriffen. Und es ist nicht so ganz klar, ob die Reihe jetzt zu Ende ist oder nicht. Ich habe mal gelesen, es soll 9 Bände geben, aber eigentlich endet der 8. auch schon wieder mit so einem Ende. Also man muss mal gespannt sein. Besonders gut gefallen an den Büchern tun mir die Sprache und wie die ganze Aufmachung ist. Also wir haben einen Ich-Erzähler, das heißt, man ist immer ganz nah am Geschehen dran. Man weiß immer, was der Mensch denkt und macht und fühlt. Und es ist fast so eine Art, als würde man sein Tagebuch lesen. Dadurch ist auch die Sprache manchmal ganz, ganz einfach und schlicht, so nur so aufzählungsmäßig. Zum Beispiel, jedes Mal, bevor Sean Duffy in sein Auto steigt, guckt er unten drunter nach, ob da ein Sprengsatz mit Quecksilberzünder ist, weil ja die IRA katholische Polizisten umbringen möchte. Und das kommt in jedem Buch mindestens 10-mal vor. Und es ist nicht langweilig, sondern es ist immer so ein, ja, alles klar, ich bin jetzt gerade wieder mal zurückgerufen worden, es ist völlig egal, was hier der Mordfall ist, sondern ich muss mich auch noch um meine eigene Sicherheit kümmern. Das ist so dieses ganze Hintergrundrauschen, also er bringt auch immer wieder tatsächliche Begebenheiten aus der Zeit rein. Er trifft Personen bis hin zu Margaret Thatcher, weil er versucht, das Attentat auf sie in diesem Hotel in Brighton zu verhindern. Und es ist nie aufgesetzt, sondern es ist immer so, okay, das ist jetzt wirklich eine schlimme, fiese Zeit und die Menschen müssen damit zurechtkommen. Die andere Ebene ist so, dass trotz dieser ganzen Wirrnisse dieser Sean Duffy immer noch das Menschliche findet und so ganz nah an den Personen ist und auch beide Seiten einbezieht. Also es ist nicht die bösen katholischen IAA-Terroristen oder die bösen protestantischen irgendwas, sondern er ist immer dabei und hat ganz viel Menschliches und auch sehr viel Skurriles. Zum Beispiel gibt es in der Straße, in der er wohnt, einen älteren Herrn, der immer nachts mit seiner zahmen Löwin Gassin geht. wo man sich fragt, okay, ja, passt aber. Zu den Krimi-Handlungen. Die Fälle sind immer sehr spannend, passen sehr gut in die Zeit, haben oft einen Bezug zu IAA, aber es ist nicht das Hauptthema, sondern meistens geht es halt darum, den Mordfall aus dieser ganzen komplizierten Lage rauszulösen. Ganz spannend ist das im dritten Fall gelöst. Duffy wird angesprochen vom englischen Geheimdienst, wieder um einen IAA-Terroristen zu finden, mit dem er früher zur Schule gegangen ist. Also er hat eine persönliche Beziehung zu dem. Und über diesen Mann wird er nur was rausfinden, wenn seine Ex-Schwiegermutter auspackt sozusagen. Die möchte aber nichts sagen, bevor Duffy nicht den Mord oder vermeintlichen Mord an ihrer Tochter geklärt hat. Und das ist jetzt so ein ganz klassischer Locked Room Mystery, weil diese Frau ist halt in einem verschlossenen Pub zu Tode gekommen. Alle Türen waren zu, Schlüssel drin, kein Verdächtiger, auch keine Spur. Die Polizei hat gesagt, Unfall, die ist halt irgendwie vom Tresen gestürzt und war tot, aber die Mutter glaubt nicht dran. Und bevor er jetzt das nicht geklärt hat, wird sie ihm auch nicht sagen, wo der Bombenleger ist. Also eine ganz verstrickte Geschichte, total spannend zu lesen und super geschrieben.
Das hört sich jetzt alles auch deprimierend an, ne? Ist aber nicht so, dass ich hinterher aus dem Fenster springen will.
Nee, kein bisschen. Also es ist eine total deprimierende Zeit und die wird einem auch immer wieder vor die Füße geknallt. Aber sprachlich und vom Innenleben des Kommissars her bleibt es halt echt, es nimmt eine positive Wendung. Ne? Und vielleicht mache ich jetzt doch noch das Zitat. Das ist nämlich total witzig am Ende, weil das passt genau da drauf. Im letzten Band ist Duffy schon ausgewandert eigentlich nach Schottland mit seiner Familie und ist nur noch Teilzeitpolizist und sitzt sozusagen seine Stunden ab, die er da noch machen muss. Und das Buch endet mit ganz schön. Ich öffnete die Tür zum Garten. Die Sonne schien bereits auf die irische See. Großbritannien lag im Licht, in Irland herrschte Dunkelheit. Aber wer weiß, vielleicht nicht mehr für allzu lange. Das ist dann schon die Zeit Anfang der 90er mit dem Karfreitagsabkommen und der etwas friedlicheren Phase, die folgt.
Hoffentlich hat er in letzter Zeit nicht Nachrichten geguckt.
Genau, hoffen wir, dass es dabei bleibt.
Muss man die Bücher in der Reihenfolge lesen, wie sie erschienen sind?
Das ist günstig, ja, weil es schon aufeinander aufbaut und man im ersten Band auch rauskriegt, warum der, dass sich das überhaupt antut. Warum ist dieser relativ intelligente, studierte Mensch da in diese Polizei gegangen, wo alles eigentlich den Bach runtergeht?
Okay. Ich würde dann mit schön nach der ganzen Spannung weitermachen. Und zwar mit der Reihe Love Is, also einmal Loud, Bold und Wild von der Katinka Engel. Das ist eine Trilogie, die ist 2020 erschienen, spielt in New Orleans und dreht sich um die Mitglieder von der Band After Hours, die sich zum größten Teil schon als Kinder kannten. Im ersten Teil Love is Loud kommt Franzi aus Deutschland nach New Orleans, um sich einfach ein Jahr Pause nach der Schule zu gönnen, bevor sie dann mit Studium, Heirat, Kinder und Rente weitermachen wird. Und sie soll dem Rentner Hugo Gesellschaft leisten. Ja, sie ist sehr strukturiert, eher schüchtern, Hugo gar nicht. Und der will ja auch das wahre New Orleans abseits von den Touristenattraktionen zeigen. Und so landet sie dann eben in dem Club, wo sie das erste Mal After Hours hört und dann auch den Sänger und Gitarristen Link kennenlernt. Das Buch macht total Lust, nach New Orleans zu fliegen und sich von Link herumführen zu lassen. Er liebt die Stadt und diese Begeisterung für diese bunte, wilde, verrückte Stadt schwappt beim Lesen auch total über. Die Geschichte wird abwechselnd von ihm und Franzi erzählt. Und ja, es gilt für jeden von beiden, einen Weg zu finden, mit den aktuellen Herausforderungen klarzukommen und sich auch so von Vorstellungen zu lösen. Ja, wenn man sich das Cover anguckt, dann hat man direkt gewisse Erwartungen, meistens als Leserin. Und das Ende ist dann auch nicht enttäuschend. Genau, bei Love is Bold geht es dann mit zwei anderen Bandmitgliedern weiter. Die Handlung spielt dann nicht nur in der Gegenwart, sondern auch ganz viel in der Vergangenheit. Und man erfährt viel über die Geschichte von denen. Und bei Love is Wild steht dann der Curtis im Vordergrund. Der hat seine Eltern durch den Hurricane Katrina verloren. Und da lernt man dann auch viel mehr über diesen zerstörten Teil von New Orleans und ja, wie der halt wieder aufgebaut wird. Curtis selber muss sich Verlustängsten und auch seiner Zerstörungswut stellen. Und die Amory, das ist seine Mitbewohnerin, die war vorher auch immer schon so im Dunstkreis der Band. Die ist dann halt ja sein Gegenpart, eine ganz starke, selbstbewusste Frau, sehr selbstständig, die dann aber auch ja kurz mal strauchelt. Das Schöne an den Geschichten ist, also sie lesen sich alle sehr flüssig und vor allen Dingen auch schlüssig. Also es gibt keine unnötige Dramatik oder so herbeigeführte Missverständnisse, um die Geschichte jetzt unnötig in die Länge zu ziehen. Und die Charaktere wirken alle echt und die Entscheidungen und auch die Entwicklungen sind nachvollziehbar. Also ich fand All-Age-Literatur at its best.
Muss man die in der Reihenfolge gelesen haben? Oder?
Nee, also ich habe zuerst Band 3 gelesen und dann 1 und 2, wobei ich glaube, es ist netter, sie in der Reihenfolge zu lesen, wobei man, wie gesagt, bei den Büchern jetzt auch nicht überrascht ist, dass in Band 3 halt die Paare aus den beiden anderen Büchern sind. Also wie gesagt, das erwarte ich bei dem Cover einfach, dass das so ausgeht.
Wenn du All Age sagst, ab wie vielen Jahren würdest du es empfehlen für Jugendliche?
Ich denke, das kann man schon so ab, je nachdem, wie weit man ist, 14, 15, 16 anfangen zu lesen. Also es sind ja schon auch Liebesgeschichten, aber schon auch viel Entwicklungsgeschichten einfach von jungen Menschen, wo auch durchaus Entwicklungen drin sind, die wir hier halt auch, also ne, so dieses Lösen von einer Vorstellung, die ich mir irgendwie gemacht habe, wie mein Leben bitteschön zu laufen hat, das kann einem ja dann auch hier in Deutschland genauso passieren, jetzt mit dem Hurricane eher nicht.
Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Genau, und dann machen wir auch gleich schon weiter. Und zwar habe ich jetzt eine englische Reihe mitgebracht, die es leider noch nicht auf Deutsch gibt. Sobald es sie auf Deutsch gibt, empfehle ich sie auch sehr gerne auf Deutsch. Und zwar ist es die Machineries of Empire-Reihe von Yoon-Ha Lee mit dem ersten Teil Nine Fox Gambit. Und es ist eine Science-Fiction-Reihe. Und es geht um die Soldatin Kel Charis, die nach einer gescheiterten Schlacht dazu verdonnert wird, einen zum Tode verurteilten General dazu zu bekommen, ihnen beim Krieg zu helfen. Ja, das ist erstmal nicht so geil, weil dieser General Jedao, der hat nicht nur die Gegner von ihnen umgebracht, sondern auch seine kompletten eigenen Leute. Insgesamt waren es, lass mich lügen, 500.000 Menschen, die er dann in einem Mal umgebracht hat, weil er, ja, niemand weiß, ist er durchgedreht, arbeitete eigentlich für den Feind, keine Ahnung. Und die beiden müssen dann halt zusammenarbeiten, aber sie weiß natürlich auch nie, ist er auf ihrer Seite oder auch nicht. Und wer hat überhaupt dafür gesorgt, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten müssen? Und was für Ziele verfolgt diese Person, die das gemacht hat? Und was ich total cool daran finde, ist, dass es ein komplett anderes Konzept ist. Zum Beispiel, was ist Realität? Realität in dieser Reihe ist das, woran der Großteil der Menschheit glaubt. Das bedeutet, wenn alle Menschen glauben, dass draußen Pferde fliegen können, dann fliegen draußen Pferde. Und um das möglich zu machen, gibt es einen mathematischen Kalender mit bestimmten Tagen. Und an diesen Tagen müssen bestimmte Dinge passieren. Und wenn das nicht passiert, dann bricht die gesamte Realität zusammen. Und teilweise ist das dann so, dass diese Kel Charis auf Gegner trifft, die an komplett andere Sachen glauben und die dann Waffen haben, die ihre eigenen Waffen ja dazu bringen, dass sie nicht mehr funktionieren, weil die an eine andere Realität glauben. Ja, genau, so habe ich auch geguckt. Mhm. Und das Schlimme oder das Witzige ist, das wird nicht erklärt, sondern du wirst in die Story reingeworfen und das ist einfach normal. Und es wird nicht erklärt, was ist ein Kalender, was ist die Realität, sondern du findest das so in den ersten 100 Seiten so, was bist du, was ist hier los und was passiert hier eigentlich? Und irgendwann bist du so, oh, und dann hast du diesen Moment. Und das macht es einfach total cool. Und der erste Teil endet natürlich auf einem Cliffhanger. Und der zweite Teil spielt Jahre danach aus der Sicht von ganz anderen Leuten. Und der dritte Teil spielt Jahre danach aus der Sicht von ganz anderen Leuten. Aber die kommen alle immer wieder. Und die gesamte Story zieht sich halt da durch. Und ich saß da am Ende so und war nur so, was? Aber es ist einfach wahnsinnig cool. Und ich habe den ersten Band gelesen und seitdem, ja, ist das eine von meinen Lieblingsreihen einfach.
Da muss man aber seine Hirnzellen beisammen haben, oder?
Ja, das Schlimme ist, es ist unfassbar mathematisch. Also, weil der Yoon Ha-Lee, der ist selber auch Mathematiker. Und man muss jetzt halt nicht, also ich meine, ich hatte auch eine 5 in Mathe. Aber, aber diese gesamten, also man muss wirklich aufpassen. Wie du schon sagst, man muss seine Gehirnzellen echt beieinander haben.
Wie ist es vom Englischen? Also wie gut muss ich Englisch sprechen, um das zu verstehen?
Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so hochgestochenes Englisch ist. Also es ist Science Fiction, es ist eine Space Opera. Das heißt, es ist sehr, sehr flapsig geschrieben teilweise, benutzt auch sehr moderne Begriffe. Und diese Eigennamen, die findet man eigentlich auch relativ schnell raus. Also es ist nicht so wie bei Harry Potter, dass man mit 10.000 komischen Wörtern, wo man nicht weiß, ist das jetzt Englisch oder ist das jetzt ein Eigenname? Sondern, also das kann man eigentlich schon relativ gut, denke ich, auch so lesen, wenn man sich drauf einlässt, ja.
Ja. Gut, wir machen mit Bildern weiter. Und zwar in der Graphic Novel Mermaid Project. Die ist zwischen 2018 und 2019 im Splitter Verlag erschienen. Spielt in Paris, Mitte des 21. Jahrhunderts. Es gibt enorme Energieprobleme, also eigentlich so diese klassische Energie aus Öl, Gas, Kohle, wie wir sie kennen, ist jetzt einfach aufgebraucht. Und dazu hat sich auch noch das Machtgleichgewicht verschoben. Also Europa ist geschwächt und die ehemaligen Schwellenländer, die führen halt jetzt den Globus an. Also das wird am Anfang gesagt, genau, da kann man sich halt darauf einstellen, dass, die Weißen einfach nicht so beliebt sind und auch nicht so weit irgendwie kommen können. Die Hauptperson ist eine weiße Polizistin, die Roman, und die arbeitet in einem führenden Kommissariat in Paris, aber hat es einfach aufgrund ihrer Hautfarbe schon nicht leicht. Zu Beginn gerät sie in einen Mordfall mit vertauschten Leichen und der führt sie dann über New York, also bis nach New York zu Alga Power. Das ist der größte Energielieferant weltweit und der macht halt unter strengster Geheimhaltung, und da ist dann irgendwie auch noch ihr Bruder mit rein verwickelt, Genexperimente an Delfinen. Und am Ende vom ersten Band erfährt man dann halt, dass da auch Menschen in diese Experimente mit verwickelt sind. Sie ermittelt gemeinsam mit dem Geheimagenten El Malik. Ja, und die beiden arbeiten sich dann halt in 5 Bänden immer näher an das Geheimnis eben von Alga Power und auch so ein bisschen an das Geheimnis von ihrer Familie. Es ist ein recht realistischer Comic-Zeichenstil, aber trotzdem irgendwie auch niedlich und ja, von den Themen, die sind recht düster. Also es geht halt einmal um Ökologie, aber dann eher so die geschädigte Ökologie und die ganzen Probleme damit, dann halt auch mit den Problemen in der Gesellschaft. Ja. Aber ich finde, dadurch, dass es so viele helle, freundliche Farben sind und die Charaktere auch so sympathisch sind, macht es einfach Spaß, die zu lesen. Und die sind auch relativ knackig, also 32 Seiten pro Band. Das kann man dann immer gut an einem Abend weglesen. Und es endet immer mit einem Cliffhanger. Also ich würde empfehlen, wenn, alle direkt auszuleihen, weil sonst sitzt man halt da, ne? Ja.
Fällt es eigentlich leichter, sich mit so Themen zu beschäftigen, wenn man jetzt Graphic Novels konsumiert?
Das weiß ich gar nicht.
Also oder glaubst du, das ist so eine bestimmte Klientel, die das einfach dann mag?
Nee, ich glaube eher, ich muss halt damit leben, dass halt so viel Bild einfach da ist, ne? Von den Texten und so. Ja, aber ich fand vom Thema her, also das Dystopische, das hat man ja öfter in Graphic Novels auch, was ich halt da jetzt schön fand, dass es nicht so düster war. Weil meistens ist es ja, wenn es eine Dystopie ist, dann hast du auch alles so dunkel und so. Und das fand ich da jetzt einen schönen Kontrast, ne? Dass die Themen eigentlich und dass auch was mit der Welt passiert ganz schlecht ist, aber die Farben halt trotzdem noch schön und hell und freundlich sind und auch die Helden irgendwie noch Lebensmut haben. Und ja, also es ist nichts, was dich runterzieht.
Okay, wir bleiben grafisch, wir bleiben etwas weniger realistisch vielleicht. Letzte Reihe, die ich mitgebracht habe, ist eine Gaming-Reihe, und zwar Assassin's Creed. Von der sind mittlerweile 12 Spiele erschienen als Hauptstories. Und zwar geht es um einen Konflikt zwischen den Assassinen und den Templern. Und jedes Spiel oder fast jedes Spiel ist in einer anderen Zeitepoche angesiedelt. Wir haben zum Beispiel den dritten Kreuzzug in Israel, wir haben Italien zur Zeit der Borgias, wir haben Amerika im Bürgerkrieg, die Karibik im 18. Jahrhundert, Ägypten, also das alte Ägypten, das antike Griechenland. Und im neuesten Teil, der letztes Jahr rauskam, befinden wir uns zur Zeit der Wikinger in England und in Norwegen. Und was total cool daran ist, also Assassin's Creed, es geht halt um Assassinen, du spielst einen Assassinen. In den neueren Teilen kannst du dir aussuchen, ob du männlich oder weiblich bist. Und du gehst halt anfangs eigentlich rum und versuchst deine Aufträge zu erfüllen und meuchelmordest halt, was, ja, genau so.
Okay. Ich möchte bitte versetzt werden.
aber du triffst die ganze Zeit historische Persönlichkeiten. Also als ich eben gesagt habe, Italien zur Zeit der Borgias, du triffst und arbeitest zusammen mit Leonardo da Vinci, du triffst Cesare Borgia, du bist im alten Griechenland mit Leonidas unterwegs und hast jetzt in England zum Beispiel auch die ganzen Könige da. Also es wird die ganze Zeit von Alfred dem Großen geredet. Es wird die ganze Zeit von den ganzen, die man vielleicht auch schon aus Last Kingdom oder Vikings kennt, wenn man das gesehen hat. Und also natürlich ist es nicht komplett historisch akkurat. Das erwartet aber, glaube ich, auch niemand. Aber es ist relativ historisch akkurat. Und zwar so sehr, dass in dem das im alten Griechenland und in dem das im alten Ägypten spielt, gibt es Tourguides sozusagen, wo du einen Modus hast, wo du durch das Spiel geführt wirst, wo dich zum Beispiel Leonidas durch das Spiel führt und dir sagt, oh, das ist übrigens griechische Kultur, hier haben wir, so hat man getöpfert im alten Griechen, so haben wir, solche Spiele gab es, so sind die Kriege geführt worden, das waren die wichtigsten Persönlichkeiten. Und da gibt es eine ganz coole Story von einem, ich glaube, ein Junge aus den USA war das, wo sie die Ägypter durchgenommen haben und der auf einmal, der hat sich vorher nie für irgendwas interessiert, der wusste auf einmal total viel und hat die Lehrerin ihn irgendwann mal gefragt, woher weißt du denn das? Ja, das hat er in Assassin's Creed Origins gespielt. Er weiß doch genau, was hier los ist.
Ja, wissen die Eltern jetzt. Die Kinder spielen nicht einfach nur, das ist Bildung.
Genau, das ist voll Bildung, ja. Ja, und abgesehen davon, dass es halt auch ein bisschen lehrreich ist, hat man halt auch einfach total viel Spaß, so durch die Welt zu gehen, verschiedene Aufträge auszuführen. Nicht nur, um zu morden, sondern auch, um Leuten zu helfen, Beziehungen mit Charakteren einzugehen. Und es macht einfach nur Spaß.
Was ist das Ziel von so einem Spiel? Also was muss ich am Ende?
Das kommt tatsächlich immer drauf an. Also welches Spiel du hast jetzt im neuesten. Spielst du einen Wikingerkrieger oder eine Wikingerkriegerin und du bist mit deinem Blutsbruder unterwegs, um England zu erobern, wie sich das natürlich gehört.
Ja.
Ja. Und da musst du dann halt mit anderen zusammenarbeiten, Allianzen schmieden, Städte übernehmen oder auch nicht. Aber in anderen musst du zum Beispiel die Borgias stoppen. Also es ist immer unterschiedlich. Es kommt halt wirklich darauf an, wen du spielst und welches Spiel du spielst. Ja. Aber schlussendlich versucht man natürlich, den Templerorden auch so ein bisschen immer wieder wegzuschubsen. Ja.
Wie lange brauche ich für so ein Spiel?
Das ist ganz unterschiedlich in den neueren jetzt. Ich habe jetzt 36 Stunden gespielt und ich bin, glaube ich, so ein Drittel durch oder so. Also so, ich glaube, 60, 70 Stunden im Moment für die Hauptstory kann man schon, wenn man halt dann auch ein paar Nebenmissionen und sowas macht.
Okay.
Ja. Also kann man schon seine Zeit mit verbringen.
Ja, ist top und auch drin.
Ja.
Ist Corona-konform.
Genau. Genau, dann sind wir, glaube ich, für dieses Mal auch schon fertig. Ja, und wo wir denn doch gerade gesagt haben, wie schön man denn drinnen sein kann, was machen wir nächstes Mal?
Draußen als Thema. Nächstes Mal sind wir draußen. Ja, es wird jetzt ja auch immer wärmer, ne? Dann bietet sich das ja an, auch jetzt wieder viel draußen zu sein.
Genau, das denke ich mir auch. Dann sagen wir für heute auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Und wo ich euch gerade alle noch da habe, denkt bitte dran, uns auf Instagram zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Und wir sehen uns dann da und posten auch ganz viel über Veranstaltungen, wenn wir sie wieder machen dürfen, Medientipps und alles andere, was noch in der Bibliothek anfällt. Bis dann!